und am Ende gewinnen die Bayern. Und dann haben wir ja dieses Wochenende, dann können die einen weinen und die anderen feiern. Ich denke, es ist der einzige Grund, dass wir den Feiertag Pfingsten überhaupt noch haben. Den hätte man uns sonst weggenommen. Deshalb, weil die Deutschen es einfach schätzen, dieses verlängerte Wochenende im Frühsommer. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, Michael hat das ja schon gesagt, heute Pfingsten, Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes, Geburtstag der Kirche. An diesem 50. Tag nach Ostern hat Gott seinen Geist auf die Gemeinde ausgegossen und der ist seither bei uns. Und Kirchen auf der ganzen Welt denken heute an diesem Tag über Predigttexte nach, wo es über den Geist Gottes geht. Und das Ziel ist es, dass wir erkennen, wie der Geist Gottes auch heute unter uns wirkt. In diesen Tagen um Pfingsten herum gibt es in unserem Alltag relativ viel Aufregung. Da läuft nämlich in ganz Deutschland das Abitur. Nächste Woche gibt es die Ergebnisse. Schüler und Lehrer haben sich die ganze Zeit jetzt beschäftigt mit Anforderungsbereichen, AFB genannt. Anforderungsbereich 1, reproduzieren, reine Wiederholung, da kommt man dann in den Bereich des Ausreichend. Anforderungsbereich 2, Zusammenhänge herstellen, Dreierbereich. Und dann Anforderungsbereich 3, verallgemeinern, reflektieren, Wertung, Werturteil. Der mündige Bürger soll Entscheidungen treffen und er soll Moralurteile fällen. Bestnoten im Abi gibt's für AFB 3, das Werturteil. Und darum geht es auch in der heutigen Predigt. Es geht um Entscheidungsfindung, es geht um Werturteil. Der Text steht im 1. Korintherbrief. In Korinth ist Paulus ja etwa anderthalb Jahre lang gewesen als Missionar und Gemeindegründer. Er kennt die Stadt und die Menschen dort sehr gut. Korinth, reiche Hafenstadt mit sehr großen sozialen Gegensätzen. Es gibt eine breite ethnische und religiöse Vielfalt und eine in Griechenland sprichwörtliche Sittenlosigkeit. Lebensentwürfe und Philosophien gibt es ganz viele, auch einander widersprechende. Pluralismus, Meinungsvielfalt, auch Sex und Crime, also alles wie bei uns. Das Christentum hat in Korinth sehr große Probleme, Fuß zu fassen, denn es ist nur ein Angebot von vielen und die heidnische Kultur der Griechen, die ist mit vielen Problemen verbunden, denken wir nur beispielsweise an die Neigung, religiöse Handlungen in groß angelegte Partys zu verwandeln. Die Lage in Korinth war aus diesem Grunde sehr angespannt. Ein Teil der Gemeinde kriegt sich mit Paulus in die Haare, sie verweigern ihm Anerkennung und Gehorsam, es kommt zu Parteiungen und Streit. Diese Erfahrungen und Beobachtungen thematisiert Paulus in beiden Korintherbriefen. Zielvorstellung des ersten Korintherbriefes ist die in Jesus Christus begründete Einheit der Gemeinde angesichts ihrer faktischen Zerrissenheit. Die Gemeinde soll also befriedet werden. Und bei der Auslegung dieses Briefes ist jedenfalls zu bedenken, dass Paulus auf bestimmte Anfragen, Meinungen und Konflikte korinthischer Gruppen reagiert. Paulus versucht, den Christen in Korinth einen Weg zwischen Beliebigkeit und extremen Idealen aufzuzeigen. Dabei führt er seinen Überlegungen zuerst ein Schlagwort der jeweiligen Position an und entfaltet dann Schritt für Schritt seine eigene Meinung. Beispiel: Alles ist mir erlaubt. 1. Korinther 6. Das kann man auch als Frage übersetzen. Ist mir alles erlaubt? Schlagwort. Antwort: Ja, mir ist alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Und von dieser Art Überlegungen, da hat der Korintherbrief ganz viele richtungsweisende Verse. Beispiel: Wenn du als Sklave berufen wurdest, soll dich das nicht bedrücken, aber wenn du frei werden kannst, dann mach lieber Gebrauch davon. Oder: Der menschliche Leib ist Tempel Gottes, in dem der Geist Gottes wohnt. Oder: Durch Christus existiert alles und wir durch ihn. die Abendmahlsworte. Ja, denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Oder wir sind ein Leib und viele Glieder. Oder das Hohelied der Liebe, drei christliche Tugenden, Glaube, Hoffnung, Liebe. Einer unserer liebsten Taufsprüche oder Konfirmationssprüche ist, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte. Und dann unser heutiger Perikopentext zum Pfingstfest, sehr schwierige Materie, das ist nämlich ein Weltbildtext, also ein Werturteilstext. Ich lese 1. Korinther 2, die Verse 12 bis 16. Dank dir, Burkhard. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Geist der Welt, Geist aus Gott. Geist der Welt, Weltbild, Weltanschauung. Was ist das denn? Unter Weltanschauung versteht man heute das Wissen, Überlieferung, Erfahrung, die Empfindung, ja, die Gesamtheit persönlicher Wertungen, Vorstellungen und Sichtweisen. Diese betreffen die Deutung der Welt, die Rolle des Einzelnen in ihr, die Sicht auf die Gesellschaft und teilweise auch den Sinn des Lebens. Aha. 1000 Jahre ist das Weltbild völlig klar. Ja, im Mittelalter ist alles geregelt. Christus steht an der Spitze einer Pyramide. Er ist über allem. Christus setzt ein, Priester, Adel und den ganzen Rest. Priester sollen beten, Adel, allen voran die Ritter, die sollen alle anderen beschützen und die übrigen, also du und ich, wir sollen arbeiten. In der Renaissance und in der Aufklärung verändert sich die Weltsicht. Nichts ist mehr gewiss. Mit der Französischen Revolution wird die alte Ständeordnung weggefegt und die Kirche gleich mit. Aus dem protestantischen Arbeitsethos entsteht der Kapitalismus. Doch erst mit den Ideologien wird etwas Neues anstelle der Religion gesetzt. Das 20. Jahrhundert, das ist das Jahrhundert der Ideologien, ein Jahrhundert des gewaltsamen Austobens der extremsten Weltanschauungen. Seit Karl Marx geht ein Gespenst um in Europa und der Welt, das Gespenst des Kommunismus, so hat Marx das selber genannt. Diese Ideologie hat in der Sowjetunion Lenins und Stalins rund 100 Millionen Tote verursacht. Der Italiener Mussolini ist Erfinder des Faschismus. Der Faschismus wird von Hitler zum Nationalsozialismus umgeformt. Folge: Massenmord, nochmal 50 Millionen Tote. Gott sei Dank wird die Barbarei der Nazis 1945 niedergerungen. Der Sozialismus der Sowjetunion besteht noch bis zum 25.12.1991 fort. Mit dem Rücktritt Gorbatschows bricht die letzte große Ideologie, die letzte große Weltsicht zusammen, nicht mit einem Knall, sondern mit einem Wimmern. Nur wenige Erstgestrige haben es noch nicht gemerkt. Die letzte gottlose Ideologie ist zugrunde gegangen an ihren inneren Widersprüchen und befindet sich nun auf dem Kehrichthaufen der Geschichte wie so viele andere Weltbetrachtungen. Henry Kissinger ist gestern 100 Jahre alt geworden. Ja, der hat das alles durch, ja, komplett, alle Weltbetrachtungen hat er durch. Der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, der postulierte hierauf das Ende der Geschichte. Die Weltgeschichte ist zu Ende. Fukuyama vertrat die These, dass sich nach dem Zusammenbruch der UdSSR bald die Prinzipien des Liberalismus in Form von Demokratie und Marktwirtschaft endgültig und überall durchsetzen würden. Mit dem Sieg der Demokratie endet der Kampf um Anerkennung und es entfalle das Antriebsmoment der Geschichte. Zu erwarten sei, so Fukuyama, eine neue Welt des Ausgleichs und der Zufriedenheit. Eine schöne, paradiesische Welt ist allerdings nicht entstanden. Unsere liberale Demokratie, so schön sie ist, ist voller innerer Widersprüche. Der Kapitalismus produziert viel Leid. Der Kapitalismus macht nicht frei. Er schafft Ungleichheit auf der Welt. Er bringt Gewinner und Verlierer hervor. Um nicht falsch verstanden zu werden, ich schätze das, den Kapitalismus. Aber man muss ihn auch so betrachten, wie er ist. Es ist nämlich nicht die schöne neue Welt. Gewinner und Verlierer werden hervorgebracht. Althergebrachte Stammeskulturen dagegen und religiöse Fundamentalismen sind viel widerständiger. Es kommt mitnichten zur kapitalistisch-demokratischen Angleichung, sondern es kommt zum Kampf der Kulturen. Der temporäre Konflikt der Ideologien weicht wieder dem älteren Konflikt der Zivilisationen. Dieser äußert sich nicht in klassischen Kriegen, sondern in asymmetrischen Auseinandersetzungen, also beispielsweise dem Terrorismus. Vor allem der radikale Islam, ja, stellt einen starken Widerpart zur westlichen Welt dar. Unsere moderne, liberale Demokratie hat nämlich ein grundsätzliches Problem. Sie bietet wirtschaftlichen Erfolg und Sicherheit, aber sie stiftet weder Stolz noch Gemeinschaft noch Identität. Das Ende der Geschichte ist noch nicht da. Statt Religion und Weltanschauung oder Ideologie bietet sich uns heute ein unscharfes Bild. Die Weltbetrachtungen und Anschauungen kommen nicht mehr in einem Guss daher, sondern als ein Sammelsurium von Einzelteilen, die wir Pluralismus nennen. Die Koexistenz von verschiedenen Interessen und Lebensstilen in einer Gesellschaft. Wer soll sich da zurechtfinden? Wir sind in der gleichen Situation wie die Korinther. Dabei ist nach unserem Predigttext auf den ersten Blick alles ganz einfach. Der geistliche Mensch beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Habe ich doch den Heiligen Geist. Ich kann alles beurteilen. Klingt unglücklicherweise sehr arrogant. Es klingt auch abgrenzend, diese Unterscheidung zwischen natürlich und geistlich. Wir haben's, die anderen haben's nicht. Es stehen sich gegenüber der Geist der Welt und der Geist aus Gott. Dabei ist der Geist der Welt offensichtlich minderwertig, weil er auf menschliche Weisheit angewiesen ist und gleich abgetan wird. Unser Text ist natürlich für das Pfingstfest bestens geeignet. Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben Christi Sinn. Aber er stellt uns vor ein Dilemma. Was ist mit den Skeptikern und mit all denen, die sich nichts sehnlicher wünschen, als glauben zu können? Haben die das Pech, zu den sogenannten natürlichen Menschen zu gehören? Können die natürlichen Menschen nicht erkennen oder wollen sie nicht, was für die Geistlichen selbstverständlich ist? Allerdings, wenn man genau hinschaut, steht hier Singular. Es geht um den Geistlichen und den natürlichen Menschen. Paulus spielt also nicht die Frommen gegen die Ungläubigen aus, sondern mich gegen mich. Die Grenze zwischen dem natürlichen und dem geistlichen Menschen verläuft mitten durch mich selbst hindurch. Als geistlicher Mensch erkenne ich, was Gott an mir tut. Ich erkenne, dass er mich durch seinen Geist, solange ich lebe, beständig erneuert und erhält. Das gilt auch für mein Umfeld. Auf der anderen Seite erlebe ich mich auch als natürlichen Menschen und ich muss die Dürftigkeit und die Brüchigkeit meines Glaubens und meines Lebens erkennen. Ich sehe mein Inneres und mein äußeres Chaos. Ich bin nie das eine und das andere. Ich bin beides. Einerseits vom Geist Gottes erfüllt und bewegt und andererseits nur weltlich auf mich und das Vorfindliche bezogen. Ich bin ganz Egoist. Was Paulus hier mit dem natürlichen und dem geistlichen Menschen meint, geht mitten durch mich hindurch. und es beeinflusst immer auch mein Urteil über alles und auch über die anderen. Die Frage ist sicher berechtigt, ob der natürliche Mensch mit dem geistlichen Menschen verbunden ist oder ob der geistliche Mensch den natürlichen Menschen irgendwann zurücklässt. Mit anderen Worten, wechselt die Qualität eines Menschen, wenn er den Geist Gottes empfangen hat? Wird er dann zu einem geistlichen Menschen? Vielleicht mit etwas Training? Wie es scheint, wünscht Paulus hier einen vollständigen Wandel. Der natürliche Mensch ist nicht mehr, nun gibt es nur noch den geistlichen Menschen, den, der den Geist Gottes empfangen hat. Dieser geistliche Mensch hat eine besonders herausgehobene Stellung. Er beurteilt alles und wird selbst von niemandem beurteilt. Dieser Satz ist aber gefährlich. Schnell neigt man dazu, anstatt beurteilen, das Wort verurteilen zu lesen. Und das liegt auch angesichts des griechischen Wortes anakrino nahe. Anakrino bedeutet untersuchen, beurteilen, wie bei einer Gerichtsverhandlung. Krino bedeutet verurteilen, also ähnlich wie bei uns ja, verurteilen, beurteilen. Dies würde dazu führen, dass sich die Christen, die sich zu Recht als geistliche Menschen verstehen, zu Richtern erheben. Das ist aber der kritische Punkt, zumal es im Widerspruch zur Aussage Jesu steht, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wir haben Christi Sinn. Wir haben einen Standpunkt. Wir können alles beurteilen. Wir haben ein Weltbild und wir kommen auch zu Werturteilen. Da ist unser Text ganz selbstbewusst. Es ist jedoch sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass der geistliche Mensch eben nicht Richter ist. Der geistliche Mensch hat die Möglichkeit, Menschen, Dinge und Verhältnisse zu beurteilen. Dies aber nur, solange das auch im Geist Gottes geschieht. Denn sonst ist er kein geistlicher Mensch mehr und unterliegt selbst dem Urteil. Letztlich müssen wir uns fragen, wie stellen wir uns denen gegenüber, die natürliche Menschen sind? Hat es irgendeinen Nutzen, sie zu beurteilen? Ist es nicht besser, auf den Nächsten zuzugehen, in Liebe und Vertrauen? Und natürlich stellt sich auch die Frage, bin ich wirklich ein geistlicher Mensch? Da braucht es Selbstkritik. Ja? Kannst du das von dir selber glauben? Und wenn du es nicht glaubst, was bedeutet das für mein Leben? Auf diese letzten Fragen gibt der Predigttext durchaus eine Antwort. Paulus findet hier die vielleicht nüchternste Beschreibung des Heiligen Geistes. Er definiert ihn von seiner Aufgabe her. Gott gibt uns Anteil an seinem Geist, damit wir überhaupt verstehen können, was er uns schenkt. Wir bekommen den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Der Heilige Geist hat schlicht die erfreuliche Aufgabe, uns all das nahezubringen, was Gott für uns tut. Wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott. Da gibt es nichts dran zu rütteln, das ist Tatsache. Wir aber haben Christi Sinn, sagt Paulus, und macht damit deutlich, dass wir mit allem ausgerüstet sind, das notwendig ist, um geistliche Menschen zu sein. Diese Aufgabe, diese Zusage ist ermutigend und zugleich beängstigend, denn sie stellt uns heraus, wir wären ja viel lieber Mitläufer, zumindest wäre ich lieber Mitläufer, bloß nicht auffallen. Aber darum können wir uns nun nicht drücken. Das Dumme ist eben, dass wir mit dem, was wir wissen, zumindest auf der Ebene der Vernunft, keine Chance haben. Mit dem sogenannten gesunden Menschenverstand kommen wir hier nicht weiter. Unser Text hat die paulinische Kreuzestheologie als Basis. Genau auf diesen Punkt bezieht sich die stolze Rede des Paulus, wenn er meint, dass wir Christen nicht den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott haben. Wir Christen sehen im Kreuz Christi kein Zeichen des Scheiterns, sondern ein Zeichen des Sieges. Wir sehen im Kreuz Christi kein Zeichen der Gottesferne und Gottverlassenheit, sondern wir bekennen, dass Gott dem Gekreuzigten ganz nahe war. Gott hat den am Kreuz Sterbenden nicht verlassen und er wird auch uns in unserer letzten Not nicht verlassen, wenn wir sterben müssen. Der Grund für die Schärfe der Worte des Paulus liegt darin, dass die Christen im Römischen Reich noch eine sehr kleine Minderheit waren, ohne jeden Einfluss, ohne die Aussicht, jemals kulturprägender Faktor zu werden. Paulus Kreuzestheologie ist Auseinandersetzung mit dem in seiner Zeit dominierenden griechisch-hellenistischen Denken. Dieser weltlichen Philosophie stellt Paulus die geheimnisvolle Weisheit im Kreuz Jesu Christi gegenüber. Das ist die wahre Weisheit, die Weisheit Gottes. Man kann in diesen Worten ein Zeichen des Ringens der ersten Christenheit sehen, zusammenzubleiben. Da, wo es darum geht, sich trotz aller Verschiedenheit zu einer gemeinsamen Glaubens- und Lebenshaltung zu bekennen. Für die griechische Weltanschauung ist der Kreuzestod Jesu ein Skandal. Das ist doch lächerlich. Ja? Jemand wird auf diese fürchterliche Weise hingerichtet. Absurd ist das. Doch gerade in dieser Schmach, in dieser Schwäche zeigt sich Gottes Stärke, so Paulus. Die Torheit des Kreuzes erweist sich als Weisheit Gottes. Das Kreuz zeigt in voller Klarheit, wie es einerseits um die erbärmliche Wirklichkeit menschlichen Lebens und andererseits um die alles überragende Größe der Gnade Gottes bestellt ist. Das Geheimnis Gottes, das ist die Macht seiner Liebe, die sich durch den gekreuzigten Christus den Menschen gnädig zuwendet. Wir sind geistliche Menschen. Wir haben den Sinn Christi. Aber aus dieser Zusage folgt keine Überheblichkeit. Wir dürfen Mut haben, das weiterzusagen, was wir wissen. Unser Selbstbewusstsein kann sich darauf beziehen, dass wir wissen, dass Christus gekreuzigt wurde, gestorben ist und von den Toten auferstanden ist, dass er nun zur Rechten Gottes sitzt. Genau das ist der Punkt. In der Beurteilung des Kreuzestodes Jesu Christi unterscheiden sich die Christen vom Rest der Welt. Und genau in diesem Punkt lassen wir uns auch nicht von anderen belehren, weil wir wissen, dass in der Botschaft vom Kreuz das Heil der Menschen beschlossen ist. Paulus meint keinesfalls, dass Christen alles besser wissen und alle anderen in dieser Hinsicht belehren können. Als geistliche Menschen unterscheiden sich Christen von den anderen Menschen auch nicht durch besondere Fehlerlosigkeit oder allgemeine Tugendhaftigkeit oder größere Klugheit. Nein, der Vorsprung der Christen besteht alleine und präzise darin, dass sie das Kreuz Christi richtig zu deuten wissen, dass sie genau in dieser Hinsicht von Gott gelehrt sind und keiner Belehrung mehr bedürfen. Das Kreuz Christi ist ein Schreckenssymbol. Es steht für das Leiden der Menschen, für das Leiden der Kreatur überhaupt. Das Kreuz Christi kündet von den Mühen und Plagen des Lebens. Es ist ein Zeichen des Mitleidens mit allen Verfolgten, Geschlagenen und Misshandelten. Dies zu vermitteln, bleibt unsere Aufgabe. Dazu sind wir geistliche Menschen. Und so feiern wir heute Pfingsten. Es ist ein fröhliches Fest. Es ist heiter. Den Jünger Jesu, die vom Heiligen Geist erfasst werden, wird sogar unterstellt, dass sie betrunken sind. So ausgelassen ist ihre Stimmung. Mit seinen strengen Worten erinnert der Apostel Paulus mitten in der pfingstlichen Freude an den ernsten Hintergrund dieser Ereignisse. Er verleiht dieser Freude Tiefe. Er erinnert an das Kreuz. Aber darüber soll der heitere Charakter von Pfingsten nicht verloren gehen. Und deswegen will ich den am Schluss auch nochmal benennen. Pfingsten, das ist der Trost für alle Bekümmerten, dass Gott zu ihnen kommt und ihnen beisteht. Pfingsten, das ist die Freude über den Sieg des Lebens, über Tod und Gewalt. Pfingsten, das ist die Lust an der Erkenntnis Gottes, der sein Geheimnis als Liebe offenbart. Pfingsten, das ist die Freude über die Gemeinschaft von über 2 Milliarden Christen auf der ganzen Welt. Pfingsten, das ist die Begeisterung über alles Lebendige, Neue, Frische. Pfingsten, das ist das Glück der Nähe Gottes durch den Heiligen Geist. Deshalb feiern wir Pfingsten. Ich wünsche euch allen ein frohes Pfingstfest.